Wir kommen heute zum letzten Abschnitt aus unserer Predigtreihe im 1. Petrusbrief. Ihr könnt gerne schon mal aufschlagen, das Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Also 1. Petrus 5, 1 bis 14. In Petrus ist in dem Abschnitt ein Anliegen, vor allem die Ältesten, aber auch die anderen Gemeindeglieder, denke ich, zu ermahnen und herauszufordern. Das ist ein sehr praxisorientierter Abschnitt, deswegen ist es gut, wenn wir den aufmerksam lesen. Ihr werdet es nachher merken, vor allem im zweiten Punkt wird es einige Themen geben, die ich da nach und nach anspreche, die aber alle eigentlich auch in der gleichen Reihenfolge im Bibeltext vorkommen. Also passt auf beim Lesen, dass er nachher im zweiten Punkt nicht den Faden verliert. Ich lese den Bibeltext 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 14. Die Ältesten nun unter euch ermahne ich als Mitältester und als Zeuge der Leiden Christi, wie auch als Teilnehmer an der Herrlichkeit, deren Offenbarung bevorsteht. Weidet die euch anvertraute Herde Gottes und überwacht sie nicht aus Zwang, sondern mit freudiger Bereitwilligkeit nach Gottes Willen, auch nicht in schnöder Gewinnsucht, sondern mit Hingebung. Auch nicht als Gewaltherrscher über die euch anvertraute Gemeinden, sondern als Vorbilder für die Herde. Dann werdet ihr auch, wenn der Erzhirte erscheint, den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso Jüngeren seid den Ältesten untertan. Allesamt aber legt euch im Verkehr miteinander das Dienstgewand der Demut an, denn Gott widersteht dem Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Dem leistet Widerstand in Glaubensfestigkeit. Ihr wisst ja, dass die gleichen Leiden euren Brüdern in der ganzen Welt auferlegt werden. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch nach einer kurzen Leidenszeit vollbereiten, festigen, stärken und gründen. Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Dies habe ich euch durch Silvanus, den, wie ich überzeugt bin, treuen Bruder, in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und euch zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Es grüßt euch die miterwählte Gemeinde in Babylon und mein Sohn Markus. Grüßt einander mit dem Liebeskuss. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Ich möchte gerne noch beten, ich dürfte gerne dazu sitzen bleiben. Jesus, danke für den neuen Morgen, danke für dein Wort, das wir lesen können. Und ja, bitte hilf du mir auch beim Auslegen deines Wortes, dass ich das weitergebe, was du zu sagen hast. Und ja, hilf du uns allen auch beim Umsetzen, auch wenn es viele praktische Dinge gibt, die hier drinstehen. Danke, dass ja, du es bist, der in uns das auch bewirken kann, dass wir es tun können. Bitte hilf du uns beim Zuhören und beim Umsetzen. Amen. Ich habe der Predigt jetzt die Überschrift gegeben, die Gemeinde und du. Und wir wollen uns drei Punkte anschauen. Der erste heißt, die Gemeinde ist Gottes Eigentum. Dann, wer der Gemeinde dient, dient Gott. Und der dritte Punkt, wer Gott dient, muss mit Widerstand rechnen. Der erste Punkt, die Gemeinde ist Gottes Eigentum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mir jemand was ausleiht und ich leihe ab und zu mal was von Leuten aus, da hinten sehe ich einen Jakob, von dem habe ich mal ein ganz tolles Werkzeug ausgeliehen bekommen, dann versuche ich darauf wirklich aufzupassen. Es gehört nicht mir und ich möchte es wieder gut zurückgeben, in einem guten Zustand. Weil ich möchte ja dieses Vertrauen, das derjenige zu mir hat, der mir es ausleiht, nicht irgendwie ausnutzen. Und normalerweise ist es ja auch so, wenn einem jemand was ausleiht, hat man eine gewisse Beziehung zu diesem Menschen. Und man möchte jetzt diese Beziehung nicht dadurch belasten, dass man irgendwie das, was der im ausleiht, kaputt zurückgibt. Und ähnlich ist es mit Gottes Gemeinde. Nur, dass Gottes Gemeinde viel wertvoller ist als irgendein Akkuschrauber oder eine Kappsäge oder ein Auto. Gott vertraut uns mit seiner Gemeinde Menschen an. Menschen, die wertvoll sind, die er um den Preis seines Blutes erkauft hat. Und Petrus hat hier in seinem Brief zuerst mal die Ältesten im Blick, denen ja die Verantwortung über die Gemeinde auch übertragen ist. Aber das, was hier jetzt an die Ältesten gerichtet ist, was da für sie steht, das gilt, denke ich, auch für alle anderen Gläubigen, die irgendwo zu einer Gemeinde dazugehören. Egal, ob man in der Kinderstunde oder Jungschar oder als Eltern Verantwortung für Kinder hat, ob wir die Lieder von Gottesdienst raussuchen oder das Abendmahl leiten, im Mütter- oder Frauenkreisen Gedanken weitergeben oder nach dem Gottesdienst jemand ansprechen, der vielleicht eine Ermutigung oder vielleicht auch mal eine kleine Ermahnung braucht. All das sind Dinge, die wir in der richtigen Haltung tun sollen. Mit dem Bewusstsein, es geht hier um Gottes Gemeinde. Und jeder von uns, der trägt durch sein Verhalten, durch sein Auftreten, durch das, was er sagt oder auch nicht sagt, zum Gelingen der Gemeinde bei. Unser persönliches Verhalten ist nicht einfach nur eine Privatsache, sondern das, was wir tun, das prägt auch die Geschwister um uns her. Wir haben dadurch Einfluss auf die anderen. Und weil diese Geschwister zu Gottes Gemeinde gehören, sind sie Gott sehr wertvoll. Und das muss uns einfach bewusst sein, wenn wir mit Geschwistern umgehen, gerade in der Gemeinde. Sie sind Gott wirklich, wirklich wertvoll. Es geht um Gottes Gemeinde. Und für unseren Gott ist die Gemeinde was ganz besonders Wertvolles. Für Gott den Vater war die Gemeinde so wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn für sie gegeben hat. Für Gott den Sohn ist die Gemeinde so wertvoll, dass er die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat und hier auf der Erde gelebt hat und den Tod eines Verbrechers gestorben ist, damit wir gerettet werden können. Denn für Gott den Heiligen Geist ist die Gemeinde so wertvoll, dass er in jedem einzelnen Gläubigen wohnt. Wie wertvoll ist die Gemeinde für uns? Lieben wir die Gemeinde? Ich hoffe es, weil Jesus hat ja mal gesagt, dass die Gemeinde sein Leib ist und damit ist sozusagen die Gemeinde der einzig sichtbare Teil unseres Herrn auf dieser Erde. Und sicherlich ist dieser Leib auf dieser Erde noch nicht so vollkommen, wie er mal in der Herrlichkeit sein wird. Aber Jesus liebt seine Gemeinde trotz aller Unzulänglichkeiten. Er liebt nicht nur die Gemeinde als Ganzes, als weltweite Gemeinde oder als Gemeinde in Traunreuth, sondern er liebt jeden Einzelnen, der zu dieser Gemeinde gehört. Jedes einzelne Glied seines Leibes liebt Jesus. Jeder wurde um denselben Preis erkauft, nämlich durch das Blut Jesu. Und deswegen sollten wir mit der Gemeinde als Ganzes, mit den einzelnen Gliedern liebevoll umgehen. Ich möchte noch mal kurz von diesem Larry McCall etwas zitieren, habe ich vor 2 Wochen schon mal zitiert, aber Wiederholung ist ja die Mutter des Lernens. Ich lese ein kurzes Zitat von Larry McCall vor. Wenn wir darüber nachdenken, was es unseren Erlöser gekostet hat, unsere andersdenkenden Brüder und Schwestern zu erretten, müssen wir kurz innehalten und uns eingestehen, sieh dir an, wie Christus gelitten hat, um sie zu erlösen. Wie können wir so geringschätzig mit unseren Geschwistern umgehen? Wie können wir es wagen, durch unsere Worte und unser Verhalten zu sagen, vielleicht hat Jesus dich angenommen, aber ich werde das mit Sicherheit nicht tun. Was für eine Dreistigkeit, jemanden zurückzuweisen, den Jesus um den Preis seines kostbaren Blutes erlöst hat. Ja, das einfach nochmal als Erinnerung. Die Gemeinde ist Gottes Eigentum und so sollten wir mit ihr auch umgehen. Kommen schon zum zweiten Punkt, der etwas länger geht und wo jetzt ein bisschen den Ablauf des Bibeltextes auch im Kopf haben müsst, um zu sehen, um welchen Gedanken es hier geht. Zweiter Punkt, wer der Gemeinde dient, dient Gott. Unser Herr Jesus hat in Matthäus 25, Vers 4 gesagt, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und in Vers 2 von unserem heutigen Text, da werden die Ältesten aufgefordert, sich mit freudiger Bereitwilligkeit, wie das Menge hier ausdrückt, um die Gemeinde zu kümmern. Und ich denke, wenn wir im Blick behalten, dass es Jesus selbst ist, dem wir dienen und der uns den Auftrag gibt, dann macht es schon einen großen Unterschied in unserer Motivation. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Jesus käme persönlich und leibhaftig zu mir und würde mich fragen, Philipp, könntest du nächsten Sonntag die Predigt in meiner Gemeinde halten in Traunreuth? Würde ich sagen, ja, natürlich, Herr Jesus, sehr gerne. Ich meine, vielleicht ist es gerade ein bisschen knapp mit der Zeit, aber das kriege ich bestimmt hin. Danke, dass du mir das zutraust. Wow. Und dasselbe gilt ja für andere Dienste auch, die wir für ihn tun sollen. Ob das jetzt, wie es Elias vorher schon gesagt hat, der sich bei vielen Leuten bedankt. Vielen Dank fürs Dankesagen übrigens. ob wir jetzt Gemeinde putzen oder ob wir uns um die Kinder kümmern, ob wir irgendwas machen in der Gemeinde, wenn wir es für Jesus tun und uns vorstellen würden, er ist es persönlich, der uns fragt, ob wir das machen würden, ich glaube, dann wäre die Motivation oft eine ganz andere. Und dann wird man wirklich mit freudiger Bereitwilligkeit auch Ja dazu sagen. Und noch dazu wissen wir auch, dass die Dinge, die wir für Jesus tun, auch einen echten und bleibenden Wert haben. Nicht nur was, was wir hier auf dieser Erde ja, irgendwie haben, sondern was wirklich einen Ewigkeitswert hat. Und deswegen, wer klug sein will, der investiert also am besten seine Zeit, seine Kraft, sein Geld in die Gemeinde. Weil dort ist das alles viel besser angelegt als in irgendwelchen irdischen Unternehmen. Jesus selbst hat gesagt in Matthäus 6, 19 bis 21, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Rost sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie vernichten und wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wer also Gott dient mit ja, dem Ziel, hier auf dieser Erde reich werden zu wollen, der verpasst das Wesentliche. Und deshalb warnt, denke ich, Petrus hier auch in diesem Text die Ältesten vor der schnöden Gewinnsucht. Weil es eben nicht darum geht, auf dieser Erde Schätze anzuhäufen, sondern es geht darum, Schätze im Himmel zu sammeln. Schätze, die viel wertbeständiger sind als die besten Aktien oder die tollsten Edelmetalle. Ich weiß nicht, manchmal gibt es ja auch diese, oft sind so Fernseh-Evangelisten, die ja scheinbar doch ja, ziemliche Absicht haben, auch Geld zu machen mit dem, was sie tun. Und ich empfinde es immer als so ein bisschen abstoßend, diese Spendenaufrufe, die dann da kommen. Spenden Sie jetzt und spenden Sie viel. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und Gott lässt sich auch nicht schenken. Alles, was wir ihm geben, kriegen wir 100-fach und 1000-fach zurück. Also spenden Sie jetzt. Finde ich immer ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Natürlich ist es so, das, was wir Gott geben, das gibt er uns gerne auch wieder zurück. Aber wir haben nicht die Garantie, dass wir auf dieser Erde reich werden würden, dadurch, dass wir Gott dienen. Und wenn sie dann ein einzelner Prediger oder seine Organisation durch solche Spendenaufrufe dann bereichert, dann ist das falsch, einfach falsch. Wilfried Block hat es mal ganz nett ausgedrückt, indem er es auf den Punkt bringt und sagt, den Hirten soll es um das Wohl der Herde gehen und nicht um ihre Wolle. Versteht ihr? Schafe, Wolle. Genau, jetzt. Gut, also den Hirten soll es um das Wohl der Herde, der Schafe gehen, nicht um ihre Wolle. Ein anderer Aspekt von dieser schnöden Gewinnsucht, das kann sicherlich auch diese Sucht nach Ruhm, nach Anerkennung, nach Ehre, nach Bekanntheit sein. Und das ist vielleicht sogar noch die gefährlichere, weil es sich irgendwie leichter einschleicht, schätze ich. Es geht aber im Dienst nicht darum, gut dazustehen, sondern es geht darum, den Geschwistern zu dienen. Ihr kennt diese Unterhaltung von den Jüngern, als sich darüber streiten, wer von ihnen der Größte sein wird im Himmelreich. Und Jesus sagt ihnen dann auch mal, wer der Erste unter euch sein will, der sei aller Knecht. Geht nicht darum, oben auf dem Thron zu sitzen, sondern es geht darum, unten zu sein und die Füße zu waschen. Verantwortung, die wir haben, die sollen wir in Demut tragen. Dazu fordert uns der Brief ja hier auch auf. Und ich denke, zur Demut gehört einfach auch dazu, dass man ehrlich ist. Wir sollten nach Vers 3 Vorbilder sein. Und manchmal denke ich, wir haben vielleicht so ein falsches Bild vom Vorbild sein. Wir denken, ein Vorbild muss sein wie so ein Ritter in schillernder Rüstung, an dem jede Versuchung einfach so abprallt, der nie irgendwas Schlechtes tut, der sich immer richtig verhält, der nie ungerecht oder unbeherrscht ist und der immer einen guten Rat hat und in jeder Situation weise und demütig das Richtige sagt und tut. So ein Vorbild gibt es, aber es gab es nur ein einziges Mal auf dieser Erde und das war Jesus selbst. Er war absolut sündlos. Und wenn wir Vorbilder sein wollen, ist es natürlich gut, diesem Vorbild nachzueifern. Es ist gut, wenn wir werden wollen wie Jesus. Das ist unser Wunsch, denke ich, als Christen. Aber lasst uns dabei auch ehrlich bleiben. Lasst uns auch mal über unser Versagen sprechen. Über die Zeiten, in denen die Versuchungen eben nicht einfach so abprallen, sondern wo wir fast jeder Versuchung nachgeben. Über die Zeiten, in denen wir völlig unbeherrscht sind und ja, total falsch reagieren. Wo wir alles andere als weise und demütig sind. Über die Zeiten, in denen uns unsere Zweifel zermürben und zerfressen. Es geht beim Vorbildsein nicht darum, eine möglichst perfekte Fassade aufrechtzuerhalten, sondern es geht darum, voreinander auch ehrlich zu sein. Wir wollen sie nicht gegenseitig zu irgendwelchen Heuchlern erziehen, denn wenn alle immer so tun, als ob das Christsein wie geschmiert läuft und alles wunderbar ist, dann denkt mancher, er wäre der Einzige, der mit dieser einen Versuchung und mit der anderen Versuchung zu kämpfen hat und wird dazu gedrängt, dann irgendwann auch zu tun, als ob er sie doch nicht hätte. Nicht dadurch, dass man jemand bewusst anlügt, aber indem man einfach die Sachen, die einem schwerfallen, so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt. Indem man über seine Versagen, über seine Zweifel, Ängste oder die Rückschläge einfach nicht redet. Aber ich denke, es tut gut, einfach offen miteinander zu reden und auch in dem Punkt ehrlich zu sein, wie wir mit unserem Versagen umgehen, auch darin ein Vorbild zu sein. Und wenn wir unsere Fehler eingestehen, dann machen sie es auch demütig. Und Demut soll eines der Merkmale des Dienstes sein. In Vers 5 drückt es Menge so schön aus, dass er sagt, wir sollen das Dienstgewand der Demut anziehen. Ich finde es einfach toll ausgedrückt, das Dienstgewand der Demut. Quasi unsere Berufsbekleidung soll die Demut sein. So wie es ja, andere Berufsgruppen auch ihre Berufskleidung haben, sollen wir als Christen die Demut anziehen. Und wenn wir diese Arbeitskleidung tragen, dann sind wir in sehr guter Gesellschaft, weil Jesus selbst hatte dieselbe Kleidung an. In Matthäus 11, Vers 29 sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ist also unser Vorbild in diesem Punkt, demütig zu sein. Er ist ein positiver Ansporn. Aber in unserem Text gibt es auch eine ernste Warnung. Nämlich, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Hochmut ist also Gift für den fruchtbaren christlichen Dienst, weil der Hochmütige auf Gottes Widerstand stößt. Gott widersteht den Hochmütigen. Wenn ich also versuche, mit einer hochmütigen Einstellung in der Gemeinde Gottes etwas zu erreichen, dann habe ich Gott selbst gegen mich. Und da kann ich nicht gewinnen. Es geht um seine Gemeinde. Und wenn er sich gegen mich stellt, wenn ich in seiner Gemeinde diene, dann habe ich ganz schlechte Erfolgsaussichten. Ein südafrikanischer Prediger hat mal geschrieben, Andrew Murray heißt er, ein stolzer Nachfolger des demütigen Jesus, das kann ich nicht. Darf ich nicht sein. Und der vorher schon mal zitierte Larry McCall, der stellt einige herausfordernde Fragen in Bezug auf Demut bzw. Sanftmut. Er fragt, spiegelt unsere Beziehung zu anderen Jesu Haltung der Sanftmut wider? Haben wir in unserer Beziehung zu Gott ein wachsendes Verständnis von der Tatsache, dass er Gott ist und nicht wir? In Philipper 2, Vers 3 werden wir herausgefordert, den anderen höher zu achten als uns selbst. Prägt diese Haltung unser Denken? Oder stellen wir besonders uns selbst in den Vordergrund, setzen uns durch und verteidigen uns selbst? Wenn wir alles unternehmen, dass wir nicht gedemütigt oder gekränkt werden, deutet das auf einen Mangel an Sanftmut hin. Wenn wir sanftmütig sind, beeinflusst das die Einheit in unseren Familien und Gemeinden. Statt stolz unsere eigenen Vorlieben und Pläne voranzutreiben, sollte die Sanftmut uns dahin führen, dass wir andere höher achten als uns selbst? Spiegeln unsere Taten die Handlungen Jesu wider? Handeln wir aus egoistischen Motiven oder verfolgen wir demütig die Ziele anderer? Erkennt man uns an unserem Lebensstil Christus, indem wir eine Haltung der Hilfsbereitschaft gegenüber anderen haben? Haben wir ein Gespür dafür, wie es anderen geht, besonders unseren Brüdern und Schwestern in Christus? Zeigt unser Leben, dass wir wie Jesus bereit sind, anderen zu dienen, auch wenn das bedeutet, persönliche Opfer zu bringen? Herausfordernde Fragen, vielleicht könnt ihr euch ein paar davon merken. Aber die Frage ist, mit welcher Einstellung dienen wir unseren Geschwistern, mit welcher Einstellung dienen wir der Gemeinde Gottes? Und wenn wir da bei uns irgendwo Sorge haben, dass sich etwas Falsches eingeschlichen hat, wenn wir merken, wir fallen da einfach zu kurz, wir kriegen das nicht hin, dann fallen auch diese Sorgen sicherlich unter das, was in Vers 7 steht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir dürfen Jesus ja alles abgeben, was uns Sorge macht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er mit unseren Sorgen und Nöten richtig umgeht und uns hilft und uns auch dahingehend verändert, dass wir seiner Gemeinde mit der richtigen Einstellung dienen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wer Gott dient, der muss mit Widerstand rechnen. Und ich lese nochmal die Verse 8 bis 11. Seid nüchtern und seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Dem leistet Widerstand in Glaubensfestigkeit. Ihr wisst ja, dass die gleichen Leiden euren Brüdern in der ganzen Welt auferlegt werden. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch nach einer kurzen Leidenszeit vollbereiten, festigen, stärken und gründen. Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Hier in unserem Abschnitt wird der Teufel mit einem brüllenden Löwe verglichen, also mit einem Raubtier, das allein schon durch sein Brüllen Furcht und Schrecken verbreitet. Und der erste Petrusbrief, der wurde ja geschrieben, entweder kurz vor oder schon während der brutalen Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero. Und in dieser Christenverfolgung, da hat sich der Teufel wirklich wie so ein brüllender Löwe gebärdet. Und auch heute noch berichten Menschen davon, dass sie erschreckende Erfahrungen mit dieser unsichtbaren Welt, mit dem Teufel hatten. Missionare berichten davon, dass sie auf heftigsten Widerstand gestoßen sind, wenn sie unerreichten Volksgruppen ins Evangelium bringen wollten, weil der Teufel eben wirklich Angst und Schrecken diesen Menschen einflößt und sie mit allen Mitteln versucht, von der Hinwendung zu Christus abzuhalten. Der Teufel kann also wirklich Furcht und Schrecken verbreiten. Aber er kann auch hinterhältig und listig sein und sich an uns von hinten heranmachen, wie damals im Garten Eden, als er Adam und Eva zum Ungehorsam verführt hat. Da kam er nicht als brüllender Löwe, sondern als listige Schlange. Er hat verschiedene Taktiken und deshalb ist es so wichtig, wie Petrus hier schreibt, nüchtern und wachsam zu sein. Nüchtern bedeutet einerseits, dass wir uns dieser Gefahr bewusst sind. Es gibt diesen Teufel, es gibt den Bösen. Uns andererseits aber auch wieder sicher sein können, wie wir dann Vers 10 und 11 deutlich machen, dass eben der Teufel nicht allmächtig ist, sondern nur Gott allmächtig ist und dass Gott uns vor den Angriffen des Teufels auch schützen und bewahren kann. Aber auch wir haben in diesen Angriffen eine gewisse Verantwortung, weil wir werden ja herausgefordert, nüchtern und wachsam zu sein. Ich denke, eine der größten und mächtigsten Waffen Satans in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, ist die Ablenkung. Wer ein Smartphone hat, der weiß, denke ich, von was ich rede. Und wenn man mal die Zeit, die man täglich mit dem Smartphone verbringt, es gibt ja solche Apps, die einem das dann regelmäßig auch zeigen, ihre Bildschirmzeit war letzte Woche so und so viel Prozent mehr als letzte Woche, und zwar 5 Stunden 22 Minuten oder wie auch immer. Weiß ich, was bei euch da steht. Bei mir steht nicht 5 Stunden. Ich sage jetzt nicht, wie viel da steht. Auf jeden Fall, wenn man dann jetzt mal vergleicht, wie viel Bildschirmzeit mir mein Smartphone anzeigt und es damit vergleicht, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, zu beten oder Bibel zu lesen, dann musste ich manchmal auch husten. Ja? Dann ist es manchmal echt ein sehr beschämendes Ergebnis, muss man sagen. Und ich wurde dann an das Zitat von Beat Abri erinnert, das er damals hier gebracht hat, wo er gemeint hat, also es soll ja Menschen geben, die länger fernsehen, als dass sie beten. Ja, aber wer schaut heute noch Fernsehen? Glück gehabt. Und das kann man ja bestimmt nicht auf Netflix oder YouTube oder Amazon Prime ausdehnen, sowas. Nein, nein, nein. Nein. Bestimmt nicht, nein. Nee, aber im Ernst, wir merken, der Teufel hat uns ganz schnell am Haken. Mit diesen ganzen Angeboten, die wir einfach nur konsumieren müssen, die uns ein nettes Gefühl dann geben, während wir es anschauen. Wir müssen uns gar nicht anstrengen, es geht uns einfach, zumindest die Zeit, in der wir das anschauen, gut. Es ist so viel leichter, 2 Stunden lang irgendeine Serie zu suchteln, als 10 Minuten zu beten. Und mir macht es wirklich Sorgen, muss ich sagen. In meinem eigenen Leben beobachte ich so eine Tendenz und ja auch im Leben von unseren Jugendlichen und Kindern. Und hier gilt es wirklich, Widerstand zu leisten. Wir werden aufgefordert, Widerstand zu leisten in Glaubensfestigkeit. Lass dich von deinem Smartphone oder von irgendeinem anderen internetfähigen Endgerät nicht beherrschen. Und für uns Eltern möchte ich sagen, passt auf eure Kinder auf. Nur weil alle in der Klasse ein Smartphone haben, heißt es nicht, dass dein Kind auch eins braucht. Und das sagt nicht nur ich, das sagen auch andere Leute. Eine Schulleiterin aus dem Landkreis Oldenburg, die hat ein Buch zu diesem Thema Smartphone geschrieben, weil ihr aufgefallen ist, wie viel ja, dieses Smartphone einfach zerstören kann bei den Kindern. Das Buch heißt, was aufgeschrieben, genau, wir verlieren unsere Kinder. Gewalt, Hass, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Und sie beschreibt da drin die grausigsten Sachen, die man sich gar nicht vorstellen möchte, was Jugendliche und Kinder einfach auf dem Smartphone anschauen. Und dann sagt sie, irgendwann haben wir Erwachsenen begonnen, unseren Kindern Handys zu kaufen. Die sind ja nicht alleine losgezogen und mit einem Smartphone wiedergekommen. Ich weiß schon, dass Kinder ohne Handy heutzutage schnell Außenseiter sind, aber nicht die Kinder machen sie dazu. Schuld sind wir Erwachsenen, die ihnen die Handys immer früher geben. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, an dem wir diese Entwicklung zurückdrehen müssen. Dann muss es eben mal eine Generation von Kindern aushalten, dass sie es nicht mit 12 Jahren schon ein Smartphone zur unbegrenzten Nutzung gibt. Ich weiß, dass es ein Kampf wäre, aber ich weiß auch, dass es sich auszahlen würde. Und sie plädiert dafür, dass Kinder erst ab 16 ein Smartphone bekommen. Und das schreibt eine Frau, die Jesus, soweit ich weiß, nicht als ihren persönlichen Heiland kennt. Und wie viel mehr sollten wir als christliche Eltern uns so einem Trend entgegenstemmen und ja, diesen Trend zum immer früheren Smartphone widerstehen? Wir sollen Satan und seinen Angriffen in Glaubensfestigkeit widerstehen, wie es in Vers 9 heißt. Und wenn es um unsere Kinder geht, dann müssen wir für sie auch mal Widerstand leisten. Nicht, weil wir ihnen kein Smartphone gönnen würden oder weil wir böse, tyrannische Eltern sind, die wollen, dass ihre Kinder sich wieder mit Rauchzeichen unterhalten oder irgendwie oder kommunizieren. Nein, sondern weil wir unsere Kinder bewahren wollen vor den ganzen Gefahren, die dieses Ding mit sich bringt. Wer von euch würde seinem 12-jährigen Sohn einen Stapel Pornohefte unters Bett legen und dann sagen, aber die schaust du nicht an, gell? Würde es einer von euch machen? Ja, meldet sich keiner. Ja. Aber im Prinzip machen wir genau dasselbe mit dem Smartphone. Hier ist ein Smartphone, aber da gibt es böse Seiten, geht da nicht drauf. Und natürlich gibt es auch Filter, Software und alles Mögliche, aber ich glaube, wenn ein paar mehr Eltern das Rückgrat hätten, hier wirklich Widerstand zu leisten, dann wäre dein Kind auch nicht mehr das einzige in der Klasse, das kein Smartphone hat, sondern wäre es 1 von 5, 6 oder 7 Kindern in der Klasse, die dann auch wieder ihre eigene Peer Group wären und sich zusammenhalten können. Und ich will jetzt hier von der Kanzel, und ich kann auch nicht von der Kanzel irgendwelche Regeln aufstellen, wie christliche Eltern mit dem Smartphone das zu handhaben haben, wann eure Kinder ein Smartphone kriegen. Aber ich glaube, dass wir Christen aufwachen müssen. Und dass wir nicht weiter unsere Kinder ungeschützt diesen Angriffen Satans aussetzen dürfen, die einfach durch dieses Smartphone direkt ins Herz kommen. Nur weil wir vielleicht manchmal zu feige sind, diese Konfrontation mit unseren Kindern auszuhalten. Ich glaube, ich mache mich jetzt als Jugendleiter gerade nicht besonders beliebt mit 16, ersten Smartphone, aber es ist ein Risiko, das ich heute mal eingehe. Unsere Kinder sind nicht unser Eigentum, sondern sind uns von Gott anvertraut worden. Sozusagen geliehen, ganz ähnlich wie die Gemeinde, die auch nicht unser Eigentum ist, sondern die von Gott ist. Und die Frage ist, wie gehen wir mit der Gemeinde um, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Helfen wir ihnen und beschützen wir sie? Oder resignieren wir. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde Gottes Eigentum ist. Und sie liegt ihm wirklich am Herzen und so sollten auch wir mit ihr umgehen. Und wer in der Gemeinde dient, der dient damit auch Gott. In welcher Haltung tun wir das? Und wer Gott dient, der muss auch mit Widerstand rechnen, und zwar von Seiten des Teufels. Wenn wir Gott gehören, stehen wir zwar eindeutig auf der Siegerseite, aber hier auf dieser Welt tobt doch immer noch ein Kampf. Und deswegen lass uns nicht einfach widerstandslos aufgeben, weil der Kampf irgendwie zu anstrengend wäre, sondern leistet Widerstand in Glaubensfestigkeit. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.